Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Liebe Zuhörer, die Ostkirchen ist heute unser Thema. Genauer gesagt, es geht um die unierten Kirchen. Wir hören den zweiten Teil. Aus Rankweil in Österreich ist uns zugeschaltet Herr Magister Norbert Dufner. Grüß Gott, Herr Dufner.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben für uns. Zunächst hören wir also eine Musik.
Gehört haben wir, der Herr ist König, er ist mit Hoheit gekleidet. Ist das jetzt eine Fortsetzung der Sendung im Monat Februar, die unierten Kirchen? Bevor wir uns der griechisch-byzantinischen Tradition in Europa zuwenden, soll unsere Aufmerksamkeit vor allem noch der griechisch-byzantinischen Christenheit des Patriarchats von Antiochien, also im vorderen Orient gelten, in Syrien gelten. Die Situation des Patriarchates von Antiochien kann in vielfacher Hinsicht als exemplarisch für das Problem der Kirchenspaltungen stehen. Auch der schon gemachte Hinweis, dass die Unionen mit der Kirche von Rom nicht einem einheitlichen Schema unterliegen, wird durch die Geschichte der melkitischen Kirche unterstrichen. Gleichwohl gibt es auch viele Gemeinsamkeiten mit den anderen Unionen. Daneben kann am Beispiel der Kirche von Antiochien auch die Stellung der Christen unter muslimischer Herrschaft erklärt werden. Schließlich mag an dieser Stelle auch das Bewusstsein dafür geschärft werden, dass die arabische Welt nicht nur mit dem Islam gleichgesetzt werden kann. Allah ist auch im christlichen arabischen Gottesdienst die Bezeichnung für Gott. Wenn wir zum Grundproblem der Einheit der Ortskirche zurückkehren, könnte uns ein Faktum, eine Gegebenheit nachdenklich stimmen. 5 Bischöfe tragen den Titel Patriarch von Antiochien. Es sind das einmal der nicht chalkidonische Patriarch der syrisch-orthodoxen Kirche, dann sein Gegenpart, der katholische syrische Patriarch von Antiochien, dann auch aus der gleichen Kirchentradition der Patriarch der Maroniten, auch er nennt sich danach. Und schließlich dann der byzantinische oder griechische Patriarch von Antiochien und schließlich auch noch der katholische Patriarch, auch byzantinische Patriarch. Dort herrscht jetzt die Bezeichnung Melkiten vor. Das in Bezug auf jene Stadt, in der der heilige Ignatius um 100 nach Christi Geburt Bischof war, der eindringlich die Einheit der Gemeinde um den Bischof beschworen hat und dem wir den Begriff katholisch verdanken. Wenn das erste ökumenische Konzil, das Konzil von Nicea im Jahre 325, in Kanon 8 festgelegt hat, dass es in einer Stadt nur einen Bischof geben darf, entsprach es dem urchristlichen Kirchenverständnis, dem wir auch beim heiligen Ignatius begegnen. Wir hörten den Beginn von Psalm 1, Selig der Mann, aus dem Vespergottesdienst. Wir wissen es, Menschen sind nicht vollkommen und neben tadelswerten menschlichen Schwächen, auf die ich in der letzten Sendung hinwies, kann auch schätzenswerter Eifer von Blindheit begleitet sein. Ich darf auch wiederholen, dass unterschiedliche politische Faktoren, wie allgemein, massiv gerade auch die Geschichte der antiochenischen Christenheit bestimmt haben. Anders als Alexandria in Ägypten konnte Antiochia am Orontes die antike hellenistische Metropole des semitisch-aramäisch-syrischen Raumes ihre überragende Stellung gegenüber anderen Städten des syrischen Raumes wie Aleppo oder heute Halab und Damaskus nicht behaupten. Aber auch die für die ganze Christenheit bedeutende Geschichte bleibt mit der heutigen türkischen Stadt Antakya, wie Antiochien heute heißt, verbunden. In den Auseinandersetzungen um das Konzil von Chalcedon 451 hatten sich, wie schon dargestellt, zwei Parteien gebildet. Die Parteigänger des Konzils, eher das hellenistische Bevölkerungselement, wurde von ihren Gegnern als die Kaiserlichen, als die Melkiten, nach Aramäisch Melek, König, beschimpft. Wir hören Psalm 136 oder den Beginn des Psalms 136: An den Flüssen Babylon saßen wir und weinten. Die Eroberung des syrischen Raumes durch muslimische Araber brachte die Chalcedon-treuen Christen in schwere Bedrängnis. Die muslimische Herrschaft bewegte nun auch eine neue Rolle der kirchlichen Oberhäupter. Da Juden und Christen Anteil an der Offenbarung des einen Gottes hatten, betrachteten die Muslime sie als schutzbefohlene Bürger minderen Rechtes. Anders als die sogenannten Götzenanbeter wurden sie eben toleriert. Sie unterlagen aber der Kopfsteuerpflicht, was viele Christen dazu veranlasste, Muslime zu werden. Da in der islamischen Gesellschaft das auf dem Koran fußende Recht sowohl für den religiösen wie auch den staatlichen Bereich gilt, wurde diese Vorstellung auch auf die christlichen Untertanen übertragen. Zuständig für das christliche Gesetz waren aber die religiösen Autoritäten. So wurden die christlichen Bischöfe in Abhängigkeit vom und Treueverhältnis zum muslimischen Herrscher mit staatlichen, wie wir es heute bezeichnen würden, Agenten über ihre Gläubigen betraut. Bischöfe und vor allem Patriarchen benötigten daher immer auch für ihre Einsetzung die Zustimmung des Herrschers. Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen und die Durchsetzung ihrer Herrschaft im arabischen Raum hatte der Patriarch von Konstantinopel diese Stellung als Ethnarch, also Volksherrscher, der Griechen. Griechen, also im Sinne des Bekenntnisses. Also der orthodoxen Christen der byzantinischen Tradition. Eine entsprechende Stellung hatte auch der armenische Patriarch von Konstantinopel. Für die armenischen Christen, der syrische für die syrischen Christen und der koptische für die koptischen Christen. Die Volkszugehörigkeit, die wir gewöhnlich mit der Muttersprache verbinden, spielte bei diesem Nationalbegriff, im Türkischen haben wir das Wort Millet, keine Rolle. Die Kirche von Antiochien hatte und hat ihre eigene liturgische Tradition, wie wir es in der ersten Sendung schon dargestellt haben. Diese, man kann auch sagen, der antiochenische Ritus, wird von der nicht-chalcedonensischen syrisch-orthodoxen Kirche gepflegt. Bis heute. Im 9. Jahrhundert kann man aber nun bei den melkitischen Christen einen schrittweisen Übergang vom antiochenischen zum byzantinischen Ritus, zur byzantinischen Ordnung beobachten. Gleiches gilt dann auch analog für das Patriarchat von Alexandrien, wie auch einige Anhänger des Konzils von Chalcedon erfasste. Im Laufe der Jahrhunderte setzt sich an der Stelle des Aramäischen nun aber auch das Arabische als Liturgiesprache durch. Das wiederum verursachte immer wieder Spannungen mit führenden Kreisen der Kirche, die die griechische Sprache bevorzugten. Am Beginn der Neuzeit kam es sowohl zu einem Austausch im Handel wie auch der Kultur. So begegnen uns im 16. und 17. Jahrhundert zahlreiche katholische Priester, Lehrer und Seelsorger in orthodoxen Bistümern des Nahen Ostens. Viele, nicht alle Ortsbischöfe, schätzten diese theologische und spirituelle Unterstützung. In den unterschiedlichen Traditionen sahen die meisten, sowohl auf der orthodoxen wie der katholischen Seite, kein Hindernis für gemeinsame Eucharistiefeiern. Um 1700 hat sich im syrischen Raum zwischen den orthodoxen Christen in Nordsyrien mit dem Zentrum Aleppo oder Halab und denen in Südsyrien mit dem Zentrum in Damaskus starke Spannungen entwickelt. Nach dem Tod des Patriarchen Athanasius 1724 wählten römisch gesinnte Bischöfe in Damaskus mit Kyrillus VI. Einen Nachfolger. Etwas später wurde in Aleppo von antirömischen Bischöfen Silvester ein Mönch aus Zypern gewählt, der dann auch vom Patriarchen von Konstantinopel zum Nachfolger ernannt und auch vom Sultan bestätigt wurde. Das heißt also, dass die Spaltung dieser Union vorausgegangen ist. Die Wahl Kyrills wurde von Papst Benedikt XIII. Als rechtmäßig anerkannt. Erst 1848 erfolgte auch die staatliche Anerkennung der griechisch-katholischen Kirche. 10 Jahre zuvor wurden dem Patriarchen der melkitischen Kirche, der Begriff wurde nun mit dem katholischen Zweig verbunden, der Begriff melkitisch, auch die griechisch-katholischen Christen der Patriarchate Alexandrien und Jerusalem unterstellt. So nennt sich, so trägt der melkitische Patriarch nun den Titel Patriarch von Antiochien, von Alexandrien und Jerusalem und des ganzen Ostens. Im ersten Teil dieser Sendung hatte ich auf die herausragende Persönlichkeit von Patriarch Maximus IV. Seig hingewiesen, der auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil nachdrücklich die Sichtweise der östlichen Christen einbrachte und engagiert auf der Seite der Reformer stand. Die Lebendigkeit der melkitischen Kirche, die Sorge um eine zeitgemäße Erneuerung der byzantinischen Traditionen, hat auch orthodoxe Theologen herausgefordert und beeinflusst. Mit dem Wort Viriu begann das Glaubensbekenntnis. Die ukrainische griechisch-katholische Kirche. Am Ende des 10. Jahrhunderts öffnete sich der osteuropäische Raum, bevölkert vor allem von den Vorfahren der drei ostslawischen Völker, Russen, Weißrussen und Ukrainer, dem christlichen Glauben. Die Taufe Wladimirs, des Fürsten der Kiewer Rus und seines Volkes durch Missionare aus dem Oströmischen Reich fügte der im Bulgarischen Reich entwickelten slawisch-byzantinischen Kultur ein gewaltiges Entwicklungspotenzial bei. Diese slawisch-byzantinische Kultur geht zurück auf die Slawenapostel Kyrillus und Methodius, die in Mähren missioniert hatten, und ihre Schüler, die dann vertrieben wurden und sich im Bulgarischen Reich niedergelassen hatten. Kiew wurde als Metropolitansitz im Patriarchat Konstantinopel und Heimat des Höhlenklosters Keimzelle für die Entwicklung einer selbstbewussten ostslawischen orthodoxen Christenheit, die im Laufe der Geschichte auch Ruthenen bzw. Rusinen genannt wurden. Nach dem Mongolensturm im 13. Jahrhundert verlagerte sich der politische und kirchliche Schwerpunkt in den Nordosten, wo sich schließlich die Fürsten von Moskau durchsetzen konnten. Der Versuch des griechischen Metropoliten Isidoros, die Beschlüsse des Unionskonzils von Ferrara Florenz 1438-39 auch im Großfürstentum Moskau durchzusetzen, scheiterte und hatte die Selbstständigkeit, also Autokephalie, der russischen Kirche zur Folge. Schon im ersten Teil meiner Sendung habe ich auf die Bedeutung des Unionskonzils von Ferrara und Florenz 1438-39 hingewiesen. Hier hatten sich westliche und östliche Bischöfe in gemeinsamen Bemühungen mit den Kontroversen zwischen der westlich-lateinischen und östlich-griechischen Christenheit auseinandergesetzt und festgestellt, dass es für eine Kirchentrennung keine Gründe gibt. Es waren Gespräche auf gleicher Augenhöhe. Im Südwesten des ostslawischen Raumes, also im heutigen Weißrussland und in der westlichen Ukraine, das politisch inzwischen ein Teil des polnisch-litauischen Königreiches war, hielt sich der Unionsbeschluss noch eine Generation, bis sich das Patriarchat von Konstantinopel mit seiner nun unionsfeindlichen Haltung durchsetzen konnte. Das Vordringen reformatorischer Ideen im polnisch-litauischen Reich im 16. Jahrhundert, das Wiedererstarken der katholischen Kirche, der Finanzdruck seitens des Konstantinopel-Patriarchen und andere kirchliche Missstände bildete für das orthodoxe Volk, natürlich eben Polen-Litauens, und seine Bischöfe eine schwere Herausforderung. Zudem waren die orthodoxen Bischöfe und Priester in Polen-Litauen in ihren Rechten benachteiligt im Vergleich zu ihren katholischen Kollegen. Von daher war der Gedanke einer kirchlichen Union naheliegend, nachdem auch das Unionskonzil von Ferrara Florenz nicht vergessen war. Auf einer Bischofssynode in Brest-Litovsk 1595 entschieden sich die orthodoxen Bischöfe unter bestimmten Bedingungen mit Rom eine Union einzugehen. Zwei Bischöfe verhandelten in Rom im Auftrag der Synode mit einer Kardinalskommission. Als Grundlage galten wohl die Dekrete von Florenz. Der Abschluss der Union hatte aber die Form einer Aufnahme in die eine wahre katholische Kirche. Auf die Bedingungen der ruthenischen Bischöfe war man in Rom nur in Form von gnädig gewährten Privilegien eingegangen. Die Union wurde trotzdem durch eine Synode der ruthenischen Bischöfe ratifiziert. Allerdings hatte sie schon vor dem Abschluss der Union im ruthenischen Adel und einem Teil des Kirchenvolks Widerstand geregt. Vor allem die Kosaken zwangen den polnischen Staat, eine neu bestellte orthodoxe Hierarchie anzuerkennen. Trotz dieser Opposition und der teilweise feindseligen Haltung der lateinischen Geistlichkeit sowie der zögerlichen rechtlichen Gleichstellung des unierten Klerus durch den Staat konnte sich die Union im polnisch-litauischen Reich durchsetzen. Ihr Ende fand sie zunächst einmal im 19. Jahrhundert in jenen Gebieten, die infolge der polnischen Teilungen an das russische Reich gefallen waren. Im österreichischen Galizien und nach dem Ersten Weltkrieg in der Republik Polen konnte sich die ukrainisch-katholische Kirche weiterentwickeln. Metropolitansitz war nun Lemberg, also ukrainisch Lviv, russisch Lwow. Wir hören einen Gesang, russische Erde. Die Einverleibung Ostpolens durch die Sowjetunion 1939 bzw. 1945 bedeutete das vorläufige Ende dieser Kirche in ihrer Heimat. Eine Synode von ukrainisch-katholischen Priestern konnte 1946 nichts anderes beschließen, als die Rückkehr, Anführungszeichen, in die russisch-orthodoxe Kirche. Die Bischöfe und viele Priester wurden verhaftet und kamen in Arbeitslager. Der letzte Metropolit, Josef Slippery, konnte dank einer Intervention von Papst Johannes dem 23. während des Zweiten Vatikanischen Konzils die Sowjetunion verlassen. 1965 zum Kardinal ernannt, ist er 1984 im Exil in Rom gestorben. So wie für die russische orthodoxe Kirche im Rahmen der Perestroika unter Gorbatschow Verfolgung ihr Ende nahm, wurde auch die ukrainisch-katholische Kirche 1989 in der Sowjetunion wieder zugelassen. Dies war allerdings verbunden mit heftigen Auseinandersetzungen um den Besitz von 1946 konfisziertem Eigentum, was nun den unierten Gemeinden zurückgegeben wurde. Es hat natürlich die orthodoxen Gemeinden besessen. Befürchtungen um Abwertung von orthodoxen Gläubigen verstärkten den Konflikt zwischen dem Moskauer Patriarchat und der katholischen Kirche. Dies lähmte auch über mehrere Jahre den 1978 begonnenen offiziellen Dialog zwischen der katholischen und der orthodoxen Kirche. Es wurde wieder deutlich, dass die unierten Kirchen massive Stolpersteine auf dem Weg der Versöhnung zwischen den Kirchen darstellten. Bei der inneren Entwicklung konnte die ukrainisch-katholische Kirche eine Übernahme westlicher Frömmigkeitsformen nicht vermeiden. Am Beginn des 20. Jahrhunderts setzte jedoch eine Rückbesinnung auf das byzantinische Erbe ein. Eine Bewegung, die auch heute noch zu spüren ist. Politisch sind die ukrainischen Katholiken entschiedene Verfechter der ukrainischen Selbstständigkeit, natürlich in erster Linie die Laien. 2005 wurde der Sitz des Erzhierarchen von Lemberg nach Kiew verlegt, entsprechend dem Selbstverständnis der katholischen Kirche. Intern bezeichnen die Ukrainer ihren Erzhierarchen als Patriarch. Darüber ist man allerdings im Vatikan nicht unbedingt begeistert. Wir hören nun den Gesang: Heiliger Gott, Heiliger Starker, Heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser. Die ruthenische griechisch-katholische Kirche. Zuletzt teilten die ruthenischen Katholiken Podkarpatiens, es gibt auch die Bezeichnung Karpato-Russland. Es ist die Region an der Südseite des Karpatenbogens, direkt im Anschluss an die Slowakei mit den Städten Uschhorod und Mukatschewo. Ja, also die teilten also das Schicksal der ukrainischen Katholiken, weil sie eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg in die Sowjetunion und in die ukrainische Sowjetrepublik eingegliedert wurden. Aber gegenüber der ukrainischen Kirche betonen sie ihre Eigenständigkeit und mit Recht. Wie die Slowaken gehörten sie nämlich jahrhundertelang zum ungarischen Königreich. Die Idee der Union, die vor allem von polnisch-litauischem Beispiel inspiriert war, wurde in erster Linie vom Pfarrklerus getragen, wenn auch zwei aufeinanderfolgende Bischöfe damit sympathisierten. Die Union von Uschhorod 1646 umfasste jetzt hier die ganze ostslawische Bevölkerung der Region. Orthodoxe Christen sind praktisch verschwunden. Heute zählt die Karpato-Ruthenische Kirche 520.000 Gläubige in der Westukraine und in den USA. Und die Geschichte in den USA ist noch ein besonderes Kapitel. Dort haben nämlich die Auswanderer sind dann orthodox geworden, und zwar weil es massive Probleme gegeben hat mit dem lateinischen Klerusverein, mit den lateinischen katholischen Bischöfen, die mit der Priesterehe eben dieser karpato-ruthenischen Kirche nicht einverstanden waren. Und eine Folge war, dass die Karpato-Ruthenen einfach gesagt haben, wir werden orthodox. Nun kommen wir zur rumänisch-griechisch-katholischen Kirche. Ähnliche, aber nicht gleiche Gründe für die Union lassen sich bei den Rumänen in Siebenbürgen feststellen. Nach der erfolglosen Belagerung Wiens durch die Türken 1683 konnten die Habsburger wieder ihre Macht über das ganze ungarische Königreich gewinnen. Im siebenbürgischen Landesteil bildeten die Rumänen die Bevölkerungsmehrheit, waren aber gegenüber der lutherischen Deutschen und der katholischen sowie reformierten ungarischen Bevölkerung politisch benachteiligt, ähnlich wie in Polen. Katholische Missionare konnten den orthodoxen Bischof Athanasius zum Abschluss der Union bewegen, 1698 bzw. 1700. Mangelndes Verständnis seitens der lateinischen Hierarchie und demütigende Bedingungen waren unter anderem Faktoren, die wieder eine teilweise Rückwanderung zur orthodoxen Kirche bewegten. Im 19. Jahrhundert errichtete Rom für die griechisch-katholischen Rumänen eine eigene Metropolie mit dem Sitz des Metropoliten in Blasendorf, als Siebenbürgen bzw. Transsilvanien 1918 dem Königreich Rumänien einverleibt wurde, erlangte sie den Status einer nationalen Kirche neben der dominierenden orthodoxen Kirche. Wie in der Sowjetunion wurde die unierte Kirche 1948 zwangsweise mit der orthodoxen Kirche vereinigt. Nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft und der Wiederherstellung der griechisch-katholischen Kirche kam es auch hier aus ähnlichen Gründen wie in der Ukraine zu starken Spannungen zwischen der katholischen Kirche und der rumänisch-orthodoxen Kirche. Allerdings hat sich vor allem nach dem Besuch von Papst Johannes Paul II. In Rumänien die Lage weitgehend entspannt. Orthodoxe Christen unterschiedlicher Herkunft, unter anderem auf der Flucht vor den Osmanen, lassen sich im Lande nieder, unterstellen sich den katholischen Bischöfen, behalten ihre Gottesdiensttraditionen bei, es schließen sich ihnen reformierte Christen an und alle werden in der Gesellschaft des Landes integriert. Das ist die Genesis der griechisch-katholischen Kirche in Ungarn. Die Errichtung einer eigenen Diözese im Jahr 1912 verband der Papst mit der Forderung, die Gottesdienste in griechischer Sprache zu feiern. Eine wirklichkeitsfremde Erwartung. Die ungarische Muttersprache hat sich durchgesetzt. Die Diözese Hajdúdorog mit dem Bischofssitz in Nyíregyháza verfügt im Nordosten Ungarns, verfügt über zahlreiche gut ausgebildete verheiratete Priester für ca. 92.000 Gläubige. Wir hören das Heilig, Heilig, Heilig. Süditalien eine zahlreiche griechische Bevölkerung, für die die griechische Kirchentradition galt, die aber nie vom römischen Bischof getrennt war. Deshalb kann man bei dieser Kirche schwerlich von einer Union sprechen. Unter der normannischen Herrschaft wurde das griechische Element zwar stark zurückgedrängt, es erhielt aber im 15. Jahrhundert wieder eine Verstärkung durch zahlreiche Flüchtlinge aus Südalbanien. Widerstrebend mussten die lateinischen Ortsbischöfe die Unterstützung der byzantinischen Christen durch den Päpste hinnehmen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erhielten die byzantinischen Katholiken Italiens zwei Diözesen. Ein bekanntes Zentrum der griechischen Christen in Italien ist das Kloster Grotta Ferrata südlich von Rom. Die byzantinische Tradition hat damit auch eine angestammte, legitime Tradition im Westen. Kehren wir zurück zum Thema der Sendung. Stolpersteine oder Brücken? Die Antwort ist noch offen. Wenn ich hier die Entstehung einiger, nicht aller unierten Kirchen vorgestellt habe, wird es vielleicht verständlich, dass es seitens der orthodoxen Kirche starke Vorbehalte gegenüber den Teilunionen gibt und Begegnungen vermieden werden. Deutlich ist auf jeden Fall, dass zwei unterschiedliche Kirchenbilder aufeinander schießen, wobei das östliche eher dem ursprünglichen Ideal entsprach bzw. entspricht. Danach haben die Unionen auch die jeweiligen Ortskirchen gespalten, ohne dass das eigentliche Ziel die Überwindung der Trennung der Kirche, der Gesamtkirche erreicht wurde. Auch die Behandlung der östlichen Traditionen durch westliche Kirchenmänner trug nicht dazu bei, orthodoxe Christen diese Form der Einheit schmackhaft zu machen. Ganz deutlich haben auch die Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils die Engpässe dieser Entwicklung erkannt. Ein Zeugnis dafür ist das Dekret über die Ostkirchen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Andererseits bleiben natürlich auch die Unionen eine Herausforderung. Eine Herausforderung sowohl für die orthodoxen Christen. Die Frage der Versöhnung der christlichen Kirchen ernst zu nehmen. Die Unionen ungeschehen zu machen, wäre auch ein Unrecht an den Gläubigen dieser Kirchen. Eine besondere Bedeutung haben diese Unionen aber für die katholische Kirche und das Bewusstsein ihrer Glieder. Die mit Rom verbundenen östlichen Kirchen bilden so auch für die lateinischen Christen eine Anfrage an ihre Katholizität. Das heißt, wie umfassend, wie weit ist ihr Geist, ihr Horizont, ihr Herz? Sie bringen den Reichtum und die Erfahrung ihrer Traditionen ein und bilden mitunter auch ein Korrektiv. Wir hören den Topa-Kontakt vom Fest der Verklärung Christi. Wenn westliche katholische Theologen sich speziell mit den östlichen Kirchen beschäftigen und sich für die Versöhnung mit den orthodoxen Mitchristen einsetzen, natürlich nicht nur Theologen, sondern alle Christen, sind sie naturgemäß auch eng mit den unierten Kirchen verbunden. Selbst dann, wenn sie sich also der ganzen Probleme der Unionen bewusst sind. Denn in den unierten Gemeinden können sie am vollen sakramentalen Leben teilnehmen. Ohne Letzteres bliebe alles Wissen an der Oberfläche. Der Geist und das Herz der östlichen Tradition blieben fremd. Schließen möchte ich diese Sendung mit einem Gedanken des bedeutenden griechischen orthodoxen Theologen Hamilkar Alevizatos. Zitiere: Die liturgischen und rechtlichen Konzeptionen dieser Kirchen könnten, da sie sich nicht von denen der orthodoxen Kirche unterscheiden, die Basis und ein Element darstellen, das zu schade wäre, als dass man es nicht benutzte, um mit Aussicht auf Erfolg das große Problem der Wiedervereinigung anzugehen. Auf der Basis dieser Überlegungen sehe ich die Möglichkeit einer baldigen Verbrüderung der zwei großen Kirchen voraus, die durch die Vermittlung der orientalisch-katholischen Kirchen bewirkt wird. Durch ihre Stellung zwischen den beiden Welten würden die unierten Kirchen, indem sie eine Haltung einnehmen, die nicht mehr fragwürdig wäre und der zufolge sie nicht mehr verachtet werden könnten, kein einfaches Bindeglied sein, sondern eine segensreiche Brücke, bis heute vergeblich gesucht, für die Wiedervereinigung der zwei großen Teile der Christenheit. Und ergänzen möchte ich noch ein Wort eines Theologen der melkitischen Kirche, nämlich der Theologe Josef Hayar. Ist es kühn zu wünschen, dass in dem ökumenischen Geist der Enzyklika Pius XI., also vor 70, 80 Jahren, der von se convertir à l'Orient, im Osten sich zuwenden, sprach, die lateinische Kirche selbst den Weg des Ostens wiederfinde und sich zur Orthodoxie bekenne, zu ihren Vätern, zu ihrem liturgischen und gemeinschaftlichen Sinn, zu ihrer kollegialen Organisation. Wir hören nun zum Abschluss das Marienlob aus der Osterzeit. Der Engel rief zur Gnadenvollen.
Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Magister Dufner für die Auslegungen. Vielen herzlichen Dank.
Bitte schön, ja. Danke schön.
Liebe Hörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Nummer 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte 0049 vor, dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite von Radio Horeb, das ist www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihren Computer herunterladen und erneut anhören. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.